Vetivolution, positive Entwicklungen für die Tiermedizin. Herzlich willkommen und schön, dass du den Weg hierher gefunden hast zu diesem neuen Podcast. Du bist Tierärztin oder TFA oder bist irgendwie mit der Tiermedizin verbunden und du interessierst dich für die Themen Mental Health, die Arbeitsbedingungen und die aktuellen Branchenentwicklungen, dann bist du hier richtig. Wir treffen interessante Menschen aus dem VetMed-Kosmos und auch darüber hinaus und diskutieren spannende Fragen rund um die brennenden Themen der Tiermedizin. Und wir, das bin ich, Jana, und mein Kollege Karim. Wir sind Tierärzte und Gründer von Vetivolution. Heute haben wir hohen Besuch bei Vetivolution. Professor Arnold ist bei uns, Dekan des Fachbereichs Veterinärmedizin der JLU Gießen. Karim und ich wollten wissen, wieso ist das Studium so, wie es ist? Was könnte man machen und wie sieht die Zukunft vom Studiengang eventuell aus? Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen im Vetivolution Podcast.
Hallöchen, wir sind heute zu dritt. Wir haben nämlich einen Gast, Herrn Professor Dr. Dr. Stefan Arnold. Allen Gießenern ist er ein Begriff, für alle anderen. Er ist geschäftsführender Direktor des Institutes für Veterinäranatomie, Histologie und Embryologie und vor allem der Dekan. Und genau deshalb wollen wir nämlich heute mit ihm mal drüber sprechen, wie es mit der Spezialisierung in der Tiermedizin, speziell im Studium, aussieht. So, jetzt habe ich viel geredet und diese Titel sind natürlich immer nett und so, aber um sie einordnen zu können, Professor Arnold, wollen Sie uns was erzählen, was man noch nicht über Sie weiß?
Ja, ich meine, Sie haben ja schon einiges erzählt jetzt. Ich bin Veterinäranatom. Das ist also meine Lehrtätigkeit und Forschungstätigkeit im Institut für Veterinäranatomie, Histologie und Embryologie, so wie Sie es schon gesagt haben. Und ich bin natürlich auch in der akademischen Selbstverwaltung tätig und war 8 Jahre Studiendekan. Das ist schon eine Menge, so dass man das Studium eigentlich schon in- und auswendig kennen sollte. Aber es gibt doch immer wieder Überraschungen. Und man muss auch sagen, man kennt nicht immer alles. Also der Stundenplan, da muss ich auch immer noch mal reinschauen. Also alles kann ich nicht auswendig. Ja, und dann bin ich jetzt seit 1,5 Jahren Dekan vom Fachbereich Veterinärmedizin, weil der vorherige Dekan, der Professor Kramer, der ist ja jetzt Vizepräsident für Forschung und wissenschaftliche Infrastruktur. Und da lag es irgendwie nahe, dass ich dann das Amt übernehme. Und ich mache das auch sehr gerne, vor allen Dingen, wenn man schon eben so ein bisschen den Einblick hat und weiß, wie es funktioniert, dann ist es auch eine etwas niedrigere Hemmschwelle. Und so beschäftige ich mich jetzt nicht nur mit dem Studium wie vorher als Studiendekan, sondern eben auch mit dem Allgemeinen, dem Drumherum der Organisation. Und das macht schon viel Spaß, ist manchmal auch frustrierend, aber das ist natürlich in jedem Job so, denke ich.
Ich bin auf jeden Fall sehr starstruck, dass wir Sie heute hier haben, weil zu meiner Zeit an der Uni waren Sie Studiendekan. Also ich kenne Sie aus einer sehr ähnlichen Position. Das freut mich sehr, dass es heute klappt.
Ja, mich auch.
So, wir haben vor 2 Folgen haben wir ja mit Lizzie drüber geredet. Da ging es am Rande in dem Gespräch um die Spezialisierung im Tiermedizinstudium. Wir kamen da drauf, weil wir darüber gesprochen haben, dass mentale Gesundheit ja während des Studiums eigentlich nicht thematisiert wird. Und dann war die Frage, okay, wo könnte man das denn einbringen? Dann haben wir festgestellt, dass der Stundenplan sehr voll ist. Und dann war die Frage, wie könnte man diesen Stundenplan ein bisschen entfüllen?
Und ja, das war eigentlich gar nicht Thema vom Podcast, ne? Wir sind da
überhaupt
irgendwie
nicht. So. Wir kamen da irgendwie drauf. So, und dann war die steile These, ja, man könnte ja einfach einen Teil des Tiermedizinstudiums weglassen, sozusagen, und sich, weiß ich nicht, nach dem Physikum zum Beispiel für eine Spezialisierung entscheiden. Und dann ist uns, uns wie Jana und mir, eingefallen, dass Sie, Professor Arnold, dass Sie während unseres Studiums immer wieder gesagt haben, dass Sie für das Studium Generale der Tiermedizin sozusagen sind und nicht für eine Spezialisierung. Und darüber wollen wir heute reden und wir haben das so ein bisschen versucht zu strukturieren. Ich würde mal mit der kontroversen Frage einsteigen. bietet Ihrer Meinung nach das Studium der Tiermedizin zu wenig Praxisbezug?
Also erstmal, das waren ja jetzt eigentlich zwei Fragen. Und zwar, ist der Stundenplan zu voll generell, sodass man noch andere Sachen, jetzt sage ich mal Soft Skills einbauen kann, eben auch was über mentale Gesundheit. Also wir wissen, der Stundenplan ist voll und er müsste dringend mal überarbeitet werden. Das ist aber immer so eine Sache von mehreren Jahren. Wir diskutieren da auch im Kreise der Dekane der fünf Fakultäten und auch der Studiendekane, wie man das ändern könnte. Und es gab mal eine Umfrage von der Uni Berlin bei Absolventinnen und Absolventen. Die haben dann, welche Fächer für das Studium oder für den Beruf letztendlich relevant waren oder was sie denken, welche Fächer waren relevant. Und da kam halt raus, dass im naturwissenschaftlichen Abschnitt eben in der Vorklinik viele Fächer eben als nicht so relevant erachtet worden sind. Und das sind natürlich so Fächer wie Zoologie, Botanik, Physik, Chemie, wo ja sowieso die größten Schwierigkeiten sind. Also Physik, Chemie auf jeden Fall. Und da sind wir schon am Überlegen, jetzt im Kreise der Dekane und Studiendekane, was man da tatsächlich irgendwie eindampfen könnte oder wie man es besser strukturieren könnte, dass noch mehr Inhalte irgendwie oder wo wir denken, relevantere Inhalte ins Studium integriert werden können.
Das, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das finde ich total faszinierend, weil in meinem Kopf war das gar keine Option. Ich dachte, dass ich schon sehr kontrovers einsteige, wenn ich sage, dass man sozusagen den zweiten Teil, also nach dem Physikum, wenn man da etwas verändert. Ich dachte, alles vor dem Physikum ist völlig unantastbar. Das finde ich total faszinierend, dass das diskutiert wird.
Also nichts ist unantastbar, aber es dauert halt ewig. Ne? Weil es hat einen unheimlich großen Vorlauf, wenn man jetzt die TAPV ändern würde. Das bedarf nicht nur die Abstimmung der verschiedenen Fakultäten, sondern auch, dann ist ja auch die Regierung mit beteiligt und so weiter. Und das ist halt immer frustrierend auch, dass das so lange dauert, bis man wirklich mal eine entscheidende Veränderung durchkriegt.
Wie würde denn dieser Prozess aussehen? Weil Sie haben jetzt TAPV und Regierung erwähnt. Also wie würden die Schritte aussehen bis hin zu einer Veränderung des Stundenplans?
Also man müsste tatsächlich erstmal sich einigen mit allen fünf Fakultäten, dass man an der Stelle was ändern möchte. Das muss ja überall gleich sein. Die TAPV gilt ja überall an allen Standorten gleich. Dann würde man diese Eingabe an das zuständige Ministerium geben. Das ist ja das Ministerium für die sich eben um Veterinärangelegenheiten kümmern. Meiner Ansicht nach Verbraucherschutzministerium. Und dort sind Staatssekretäre, die sich da mit dieser Sache dann beschäftigen. Und das müsste dann tatsächlich durch alle Gremien gehen und dann tatsächlich so abgesegnet werden. Und das dauert, wie man sich denken kann, erstmal die Abstimmung der Fakultäten untereinander. Und wenn man das hat, dann dauert das eben noch wirklich. Also es ist ein Projekt von mehreren Jahren. Ne? Und dann schreckt man immer wieder davor zurück oder man sagt, ja, dann wechseln auch die Dekane, Studiendekane und so weiter und dann ist das wieder irgendwie ad acta gelegt. Also das ist tatsächlich frustrierend. Dann hatten wir schon auch mal überlegt, es gibt ja die sogenannte Erprobungsklausel in der TAPV, wo man eben gewisse Stunden reduzieren kann. Ich glaube, bis zu 20% der Stunden kann man irgendwie verändern, also so, dass es eben nicht TAPV-konform ist. Da hätte man einen gewissen Spielraum. Das wäre so ein bisschen das Schnellste, was man machen kann. Ne? Um dann eben, ja, sag ich mal, andere Lehrinhalte zu integrieren, vielleicht auch mentale Gesundheit oder eben Sachen, die, wo wir denken, das könnte relevant sein, aber vielleicht auch schon klinische Dinge in die Vorklinik oder kombinierte Sachen in die Vorklinik zu integrieren. Aber wie gesagt, das dauert.
Aber das heißt, vom Prozess her macht das keinen Unterschied, ob man jetzt Vorklinik oder Klinik ändert?
Nö, das ist ja gesamthaft die TAPV. Und wenn sich die wenn man sich einig ist zwischen den Standorten, dass man da auch in der Vorklinik gewisse Sachen reduzieren kann, dann macht das sicherlich Sinn. Und dann muss man sich halt überlegen, klar sind solche Sachen wie die naturwissenschaftlichen Fächer auch didaktisch irgendwie wichtig. Ne? Wie kann man sie komplett streichen? Das würde ich nicht für sinnvoll halten. Aber dass man eben so die Basisgeschichten hat in der Chemie, die dann auch die Biochemie vorbereiten oder sowas. Also dass man das natürlich didaktisch schon noch sinnvoll aufbaut, aber so, dass es eben für die Tiermedizinstudierenden auch einen Sinn macht. Ne? Und wir wollen ja keine Chemiker ausbilden und keine Physiker und auch keine Botaniker. Und manchmal hat man den Eindruck, ja, das hat zu viel Gewicht im Studium.
Ne? Interessant.
Ist denn dann in dieser Diskussion, die Sie führen über die TAPV, der Praxisbezug hauptsächlich die Motivation und das Argument, was vorgebracht wird, oder quasi insgesamt die Anpassung der Lehrinhalte?
Schon erstmal insgesamt die Anpassung, weil wir natürlich sehen, es kommt immer mehr dazu, aber es wird nicht irgendwie was gestrichen. Ja, es wird ja auch im klinischen Abschnitt auch die Theorie, es wird ja immer mehr, es kommen ja immer mehr Erkenntnisse dazu und irgendwo ist dann auch mal das System voll und es kann einfach nicht noch mehr reingepackt werden. Und da denken wir, das müssen wir halt grundlegend überarbeiten. Das ist so der Ansatz. Und dann kommen natürlich noch so Dinge, auch Forderungen an die Universitäten oder an die Fakultäten Veterinärmedizinischen, dass wie gesagt auch Wirtschaft und solche Aspekte oder auch Kommunikation ins Studium integriert werden, wo wir dann immer so ein bisschen zurückhaltend sind, weil wir sagen, naja, Wirtschaft, es wollen ja nicht alle in die Praxis. Es ist ja ein Gesamtstudiengang, auch mit den anderen Aspekten. Da denken wir dann, oder ich speziell auch, dass es vielleicht, wenn jemand in die Praxis will, dass er sich solche Dinge dann eben auch eigenständig aneignet, in Kursen oder so. Ne? Aber so ein bisschen so ein Basiswissen ist sicherlich nicht schlecht. Zumindest auch in Wahlpflichtfächern kann man ja da auch einiges noch mit integrieren. Da sind wir ja relativ frei.
Jetzt ist natürlich, höre ich schon, dass Leute, die uns jetzt gerade im Ohr haben, das Gegenargument haben, dass ja nicht alle in die Praxis wollen, aber das andere, wo ja ganz viele nicht hinwollen, ist Lebensmittelhygiene. Mhm. Und da schließt sich dann so ein bisschen die Frage an, dass Lebensmittelhygiene und die ganzen angrenzenden Bereiche machen einen großen Teil des Studiums aus. Woher kommt das? In Klammern, im Kopf von vielen, auch von mir, ist, dass das Studium eigentlich existiert, nicht um, dass ich irgendwie einen lahmen Dackel behandeln kann, sondern damit ich Lebensmittelkontrolle als Tierarzt mache. Stimmt das? Ist das so?
Ja, also es ist ja so, wir haben ja einen Staatsexamensstudiengang und der Staat ist natürlich daran interessiert, dass die Tierärztinnen und Tierärzte diese staatlichen Aufgaben auch vorzugsweise wahrnehmen. Ja, und dazu gehört nun mal Lebensmittelkontrolle. Dazu gehört die Einschätzung von Zoonosen oder wie man Zoonosen bekämpfen kann. Dazu gehört auch der Tierschutz und so weiter. Und das, sage ich mal, steht natürlich schon im Vordergrund eines Staatsexamensstudiengangs. Und wie gesagt, Lebensmittelkontrolle ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Und das würde ich auch nicht irgendwie ausklammern wollen. Also ich und ich glaube viele andere auch nicht, weil es einfach zur Veterinärtätigkeit dazugehört, wenn man auch Lebensmittel beurteilt. Da sind wir ja in einem Bereich, wo andere Berufsgruppen auch einen Teil der Tätigkeit erfüllen. Da gibt es ja Lebensmittelchemiker und so weiter. Und wir wollen natürlich als Veterinärmediziner den Bereich für unsere Absolventinnen und Absolventen offen halten. Und dazu gehört eben ganz wichtig die Lebensmittelhygiene. Auch wenn das nicht immer Spaß macht, hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht im Studium, diese ganzen Gesetze und Verordnungen zu lernen und dann auch noch auf dem Schlachthof. Das ist nicht immer toll, aber es gehört irgendwie dazu zum veterinärmedizinischen Tätigkeitsfeld. Und insofern gehört das mit dazu. Und das ist eben auch, weil es eben Staatsexamensstudiengang ist.
Das heißt umgekehrt, sorry Karim, ja, wenn wir diese Fokussierung oder diesen großen Anteil Lebensmittelhygiene nicht hätten, wäre die Legitimation für einen Staatsexamensstudiengang nicht mehr gegeben?
Das stimmt, ja, weil das geht halt in diesen Public Health Sektor rein und da wäre tatsächlich nicht mehr gegeben. Und der Staat bezahlt ja sehr viel Geld für die Studienplätze. Das kostet ja eine Menge Geld. Und wenn wir jetzt nur noch, sag mal nicht nur noch, sondern Kleintierpraktiker oder Praktikerinnen ausbilden oder Pferdepraktiker, also Hobby, mehr so für den Hobbybereich, ich glaube, da hätte der Staat nicht so viel Interesse, da so ein teures Studium zu finanzieren. Ne? Das muss man einfach wissen.
Das ist ja spannend. Ja. Das, weil wenn man jetzt mal in die USA zum Beispiel guckt, da startet ja jede Tierärztin, jeder Tierarzt meistens massiv verschuldet mit in das Berufsleben, weil das Studium einfach so teuer ist. Und in Deutschland sind wir ja zum Glück in der glücklichen Lage, mit BAföG und allem drum und dran, dass man eigentlich super plus minus null aus dem Studium rauskommen kann. So, jetzt haben wir diesen Lebensmittelaspekt, der das legitimiert, dass von staatlicher Seite uns das ermöglicht wird, diesen Studiengang so durchzuziehen. Das heißt, die Anschlussfrage wäre gewesen, eine Spezialisierung in Lebensmittel und im kurativen Bereich würde keinen Sinn machen, weil dann hätte man einen Lebensmittelbereich, der ein Staatsexamen hat und einen kurativen, der das nicht hat, oder? Das ist die Konsequenz.
Das wäre die Konsequenz und letztendlich ist es ja auch so, man muss ja sehen, viele Praktikerinnen und Praktiker, die machen ja nebenher auch noch Fleischbeschau zum Beispiel. Ne? Also, und wenn sie da so einen Bezirk haben, wo sie Fleischbeschau machen, dann können sie sich gerade in der Anfangsphase, wenn vielleicht die Praxis nicht so gut läuft oder wenn es Durststrecken gibt, über solche Lebensmitteltätigkeiten eben auch noch finanzieren. Also ich glaube, das ist für viele Praktikerinnen und Praktiker gerade auf dem Land auch nochmal ein gutes Zubrot, dass sie da eben das machen können. Und ich muss sagen, ich habe nach dem Studium auch auf dem Schlachthof gearbeitet, gejobbt, habe da mein erstes Geld verdient und war froh, dass ich da eine Chance hatte. Ja, also dann hat man irgendwie in Tierarztpraxen hospitiert. Da hat man nicht unbedingt viel Geld dafür gekriegt, wenn überhaupt. Und dann konnte man sich über diese Schlachthoftätigkeit finanzieren. Also das hat natürlich auch diesen Aspekt.
Ja. Ich habe versucht, ich kenne dieses Argument, das habe ich versucht, im Vorhinein zu dieser Aufnahme rauszufinden, wie viel Nebentätigkeit Lebensmittelhygiene ausgeübt wird. Ich konnte da keine Zahlen zu finden. Das war natürlich frustrierend, aber ich habe die Hypothese, dass das nicht mehr viel genutzt wird, weil ich den Eindruck habe, dass ganz viel der Trend ja dahin geht, dass wenn ich gerade Kleintiermedizin machen möchte, dass ich mir dann eine Stelle suche, die mich halt okay bezahlt und wo ich gute Aussichten habe und dann es nicht mehr nötig habe, nebenbei Lebensmittelhygiene zu machen. Und da geht ja der Trend hin. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen obsolet wird.
Ja, das kann schon sein. Da hat sich natürlich auch in den letzten Jahren viel getan. Wir sprechen ja jetzt dann auch schon über Tierärztinnenmangel und so weiter. Mhm. Also ich glaube, die Chancen für Tierärztinnen und Tierärzte waren noch nie so gut wie heute. Weil es einfach in allen Bereichen einen Mangel gibt. Dann könnte man sich natürlich jetzt auch wieder anders positionieren und sagen, ja, warum sollen nicht die Leute, die Lebensmittel machen, wollen Lebensmittel machen und die rein Kleintierpraxis oder Pferd oder Großtierpraxis das machen. Aber ich glaube schon, es gehört alles irgendwie zusammen, weil man ja nicht weiß, jetzt sind wir beim Thema Spezialisierung, weil man nicht weiß, was tatsächlich kommt irgendwann. Klar sind jetzt die Chancen sehr, sehr gut in allen Bereichen und das kannte ich so nie. Als wir mit dem Studium fertig waren, war das überhaupt nicht so. Da hat man tatsächlich gebannt und war auch bereit, alles Mögliche anzunehmen an Jobs, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Heute ist es ganz anders. Ne? Heute zahlen die Praxen auch, die jungen Assistentinnen und Assistenten viel besser. Man kann sich die Stelle aussuchen und hat dann gar nicht mehr die Notwendigkeit, noch irgendwo anders zu jobben, um sich da, also jetzt im Lebensmittelbereich oder im Tierseuchenbereich, Impfung oder so Impfaktionen, das muss man dann gar nicht mehr machen. Man kann sich also voll auf seinen Bereich konzentrieren. Trotzdem denke ich, ist es wichtig, dass man alle Bereiche im Studium durchlaufen hat, weil man nie weiß, was hinterher passiert und wo es einen hin verschlägt. Auch privat kann es ja sein, man lernt irgendjemanden kennen aus irgendeinem Bereich, will sich da irgendwo niederlassen, da gibt es jetzt keine Kleintierpraxis, aber es gibt eben die Möglichkeit, im Lebensmittelbereich irgendwas zu machen. Und da denke ich, das ist der große Vorteil, ne, an dieser Vielfalt, die wir im Studium abdecken.
Wenn man davon jetzt so ein bisschen als Gedankenexperiment wegkommen würde und sagen würde, okay, die meisten wissen schon, in welchem Bereich sie wollen, beziehungsweise genauer, in welchem Bereich sie nicht wollen. Und wie wäre es denn, wäre für Sie denkbar, dass es so in Zukunft sowas wie ein Grundstudium gibt und dann ein Master auf Kleintiermedizin, Master auf Wiederkäuermedizin, sowas?
Ja, so machen sie es ja eigentlich in der Schweiz zum Beispiel. Mhm. Also wie gesagt, ich würde das nicht wollen. Ich stehe also fest dazu, dass dieses generalisierte Studium unabhängig von Bachelor und Master als Staatsexamensstudiengang erhalten bleibt. Wir haben dadurch viele Vorteile, weil wir eben genau wissen, auch als Lehrende natürlich, was müssen wir unterrichten, wie läuft es ab, es steht ja alles in der TAV drin, was unterrichtet werden muss. Das kann man natürlich dann auch eben, wie ich es anfangs gesagt habe, versuchen abzuändern. Aber ich glaube, man beschneidet sich vieler Möglichkeiten, wenn man das so macht, mit einem Grundstudium als Bachelor und dann diese Spezialisierung. Ja, nachher gibt es dann doch vielleicht Probleme, wenn man jetzt einen Master nur für Small Animal Sciences oder Kleintiermedizin macht, dass man dann vielleicht doch in einen anderen Bereich möchte. Und diese Spezialisierung, Sie sehen das ja bei uns in den Kliniken, gerade in der Kleintierklinik Chirurgie Innere, da gibt es ja die Möglichkeiten, sich noch zu spezialisieren und dann danach in das Gebiet zu gehen, was man gerne machen möchte. Das gibt es ja. Das dauert dann zwar nochmal länger, aber ich glaube, die komplette Ausbildung, bis man alles abgedeckt hat, das dauert sowieso sehr lange. Also man kann nicht erwarten, wenn man jetzt einen Master macht, Small Animal Clinics oder so, dass man dann auch schon fit ist für den Bereich. Also ich glaube, dass die Vorstellung, das wird so nicht eintreten.
Also dass so dieses Führerscheinprinzip bleibt, man darf zwar, aber man kann noch nicht so richtig perfekt alles, das meinen Sie, bleibt auch, würde auch mit einem Master bestehen bleiben?
Ja, weil man dann noch nicht so ausgebildet sein kann nach dem Studium. Ja, das ist einfach so, das Studium ist ja nun mal so aufgebaut, wir hatten ja auch Praxis angesprochen, also im Studium. Klar, ich sehe das schon ein, dass viele praktische Inhalte eventuell zu kurz kommen, das stimmt, aber erst mit der Erfahrung in der Praxis, wenn man wirklich arbeitet in der Praxis, dann lernt man diese Erfahrung. Und das kann man, glaube ich, im Studium, selbst wenn man sich da spezialisiert, gar nicht so gut lernen und da reinkommen und so gut trainieren, als wenn man das nachher dann nach dem Studium, also nach dem Gesamtstudium macht. Also das ist meine Meinung. Mhm.
Wenn wir jetzt mal diesen Spezialisierungspfad verlassen und mal Richtung Themenkomplex mentale Gesundheit schauen, wo kann Ihrer Meinung nach das Thema mentale Gesundheit im Studium sinnvoll integriert werden?
Also wir hatten schon, das ist allerdings einige Jahre her, wir hatten da schon Wahlpflichtangebote für die im Grundstudium erstes, zweites Semester, da ging es auch um Soft Skills, Lernstrategien und so weiter. Und da wurde eben auch der Bereich mentale Gesundheit angesprochen. Das hatte erst einen relativ guten Zulauf und das hat dann wieder stark nachgelassen, das Interesse. Aber wir wissen, dass gerade Veterinärmediziner Beratungsangebote, die es an der Uni gibt, auch annehmen und davon Gebrauch machen. dass dann Bedarf da ist. Und ich glaube, wir haben ja im ersten, zweiten Semester haben wir Berufs- und Standesrecht beziehungsweise Berufskunde. Ja, das wäre sicherlich ein Bereich, der ist ja relativ offen gestaltet, welche Inhalte man da integriert. Und ich glaube, das wäre sicherlich ein Bereich, wo man da schon mal auch auf den Aspekt der mentalen Gesundheit eingehen könnte. Weil es gehört ja irgendwie, das haben Sie ja auch gesagt, zum Tierarztberuf dazu, dass es dort viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die einfach Probleme haben. Ne, das ist sicherlich auch der Druck in der Praxis, das ist der Druck im Studium, aber dass man das als ein Teil dieses Berufsstandes auch erkennt und dann auch benennt. Und insofern könnte man dort sicherlich Aspekte der mentalen Gesundheit auch einbauen.
Das ist immer noch so in Gießen, dass das kein eigenes Institut ist, sondern dass das mit abgedeckt wird von, ich glaube, das war die Pferdeinnere damals bei mir.
Genau, also Berufs- und Standesrecht, das ist Pferdeinnere. Dann gab es ja mal das Fach Geschichte der Veterinärmedizin. Mhm. Das hat auch keinen so richtig vom Hocker gerissen.
Ich fand das super. Das war meine allerliebste Wahlpflicht.
Okay, aber das ist jetzt so ein bisschen modifiziert in Berufskunde und da kommen natürlich auch nochmal diese geschichtlichen Aspekte mit rein. Aber das ist relativ offen und da kann man dann auch solche Aspekte mit reinbringen. Da kommen aber auch Sachen wie zum Beispiel Tierethik und so. Also das ist relativ offen und ich glaube, so ein Bereich, der in der Vorklinik angesiedelt ist, den könnte man dann noch ein bisschen besser aufbauen, wenn man jetzt vorklinische Fächer irgendwie so ein bisschen runterfährt. Und dann kann man diesen Bereich Berufskunde und auch mentale Gesundheit, was da alles damit zusammenhängt, damit einbauen.
Karim, ich sehe da eine Chance.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch 10 Minuten weiterreden, dann erschleichen wir uns eine Einladung. Ja, also ich meine, wir können ja schon mal teasern, dass Wahlpflicht in Gießen vielleicht demnächst eh schon ein Thema wird. Da haben wir schon was geplant. Aber es wäre natürlich cool, wenn das ein genereller, ja, Jana?
Ich sprich fertig. Ich würde gerne noch eine persönliche Frage gleich stellen.
Okay. Ich wollte nur sagen, ich fände es natürlich fantastisch, wenn das ein genereller Bestandteil jedes Jahr im Regelcurriculum ist und nicht dazu gewählt werden müsste.
Ja, definitiv. Wo haben Sie denn studiert?
In Gießen.
Ah, und erinnern Sie sich noch, was Sie gerne anders gehabt hätten damals im Studium?
Ja, also mir war das natürlich mit Chemie und Physik auch mal aus persönlichen Gründen schon alles viel zu viel. Also da habe ich gedacht, warum bin ich eigentlich hier? Chemie hatte ich in der Schule relativ früh abgewählt. Also das kam mir jetzt nicht so entgegen. Ich hatte dann auch so ein paar Aha-Effekte. Aber also das war sicherlich ein Punkt in der Vorklinik. Man hätte gerne da so ein bisschen auch ein mehr drumherum, was man eigentlich machen kann nach dem Studium. Ein bisschen Infos dazu, das hätte ich gerne gehabt. Da gibt es ja jetzt auch Veranstaltungen, die Studierenden auch darauf vorbereiten, ne, welche Möglichkeiten man hat. Das hatte man alles nicht. Also solche Angebote gab es nicht. Man hatte seinen Stundenplan, man hat vor sich hin studiert und irgendwann war man fertig und dann musste man gucken, was man eigentlich damit macht. Ich glaube, das ist heutzutage viel besser. Man kriegt mehr Angebote, man kriegt mehr Informationen. Auch über das Internet kann man sich natürlich selber auch viel besser informieren. Also das kam mir so ein bisschen zu kurz. Natürlich auch die praktische Tätigkeit, was wir ja jetzt eingeführt haben, auch vor 2016 war das mit dem Skills Lab. Da hatte ich gedacht, weil ich wusste, in der Humanmedizin, die haben das schon länger und ich habe gedacht, also da müssen wir jetzt mal ran, dass wir sowas auch machen. Und das hätte mir natürlich auch viel Spaß gemacht, in meinem eigenen Studium sowas schon zu haben, ne, wo man einfach ungezwungen mal ein paar Sachen ausprobieren kann, sich da schon auch an Simulatoren irgendwie so ein bisschen Erfahrung aneignen kann. Und das gab's halt nicht. Also das sind so.
Wie wird das angenommen?
Sehr gut. Also das wird sehr gut angenommen und das ist ja jetzt auch fest im Studium, also im Plan integriert, in der Propädeutik und dann haben die in der Rotation eben auch immer wieder die Gelegenheit, ins Skillset zu gehen, das ist ganz wichtig. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und mittlerweile haben das ja auch alle Fakultäten. Also ich weiß nicht, hatten Sie schon die Möglichkeit? Skills Lab gab es nicht.
Ja. Ich habe es noch ein bisschen mitgekriegt in den letzten Zügen, aber nicht als generelle geplante Veranstaltung. Da war es gerade so im Aufbau quasi.
Ja. Ich korrigiere, ich bin alt, Jana ist noch jünger.
Sie haben gerade im Nebensatz die WhatsApp-Veranstaltung angesprochen, oder? Dieses, also eine Veranstaltung, wo man sich orientieren kann, was es für Möglichkeiten gibt nach dem Studium. Außerhalb der typischen klinischen Tätigkeit oder vielleicht auch, wie die im Einzelnen aussieht. Mhm. Weil ich weiß gar nicht so genau, ist die auch quasi vom Fachbereich Instituts zugeordnet oder woher kommt die?
Nee, das war eine Veranstaltung von außen. Da haben sich verschiedene Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Bereichen, Industrie, Veterinäramt, die haben sich da und auch Praktikerinnen zusammengeschlossen, um diese Informationsveranstaltung zu machen. Das wurde immer von jemandem aus der Industrie, ich glaube von Bayer sogar, organisiert. Mhm. Und das wurde auch, da war auch ein Sponsoring dahinter. Und das wurde immer sehr, sehr gut angenommen. Und dann ist diese Person irgendwie ausgeschieden aus dem Dienst oder aus seinem Bereich. Und dann wurde das nicht mehr angeboten oder wird nicht mehr angeboten. Und wir haben gerade jetzt in den letzten Wochen diskutiert, dass wir sowas auch in Eigenregie wieder anbieten müssen, vom Fachbereich aus, weil das einfach unheimlich wertvoll ist, dass die Studierenden einfach mal aus allen Bereichen vor Augen geführt bekommen, was kann man eigentlich alles machen. Wenn man es noch nicht klar hat, wir haben ja immer unsere Staatsexamensfeier. Und dann gehen ja die, das wissen Sie, sie gehen da auf die Bühne, dann kriegen sie ihre verschiedenen Röntgenzertifikat, Approbationsurkunde und so weiter. Und danach gehen sie runter und sind fertige Tierärztin oder Tierarzt. Und dann können sie ja alles machen. Das ist ja das Tolle. Aber viele wissen noch gar nicht, was sie machen. Ne? Der Herr Kramer früher als Dekan, der hat dann immer mit allen gesprochen kurz und hat gefragt,
ich erinnere
was
mich.
Haben sie denn vor? Und dann sagt er, naja, bei vielen ist es eben so, noch gar keine Idee, bei manchen schon. Und wenn man einfach frühzeitig schon mal da reingehen könnte mit Informationen, die Studierenden mit Informationen versorgen, wie vielfältig das alles ist und was man alles machen kann. Und in dem Zusammenhang ist mir noch eingefallen, wir hatten mal diskutiert hier auch, wir haben ja unsere klinische Rotation. Und da kam immer mal wieder die Forderung, ob wir nicht eine Schwerpunktrotation machen sollen, wie das zum Beispiel in Hannover ist. Ich glaube, in Berlin ist es auch. Und dann haben tatsächlich interessanterweise auch einige Studierende gesagt, nee, das wollen sie gar nicht, weil sie über die Rotation eben auch wirklich Einblick bekommen haben in alle Bereiche. Ne? Zum Beispiel Schweineklinik. Ja, Schweineklinik. Wer würde freiwillig, sag ich jetzt mal, oder mit seinem Wissen oder was er gerne machen möchte, in die Schweinepraxis gehen? Das sind nicht viele. Und ich hatte mich ganz kürzlich mit einer Assistentin aus der Schweineklinik hier unterhalten. Und die sagte auch, wenn ich in der Rotation nicht zum Schwein gekommen wäre, dann hätte ich das nie gemacht. Und ich fand es so interessant, dass ich da jetzt in der Schweineklinik bin. Und die ist da sehr, sehr gut und erfolgreich, will da auch habilitieren. Also ja, das sind so Beispiele, wo man sagt, okay, gar nicht so verkehrt, dass wir sowas Generalisiertes machen, weil man wirklich den Einblick bekommt. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn man die Studierenden fragen würde, die meisten würden sagen, Kleintiere oder Pferde, ich gehe in die Kleintierklinik oder in die Pferdeklinik, dann wird es gar nicht funktionieren, weil wir da nicht alle, erstmal wird es nicht funktionieren, weil wir nicht alle unterkriegen würden. Und zweitens würden viele Einblicke dann auch fehlen, ne, die man vielleicht doch braucht, um sich dann doch zu entscheiden. Also kurz gesagt, diese WhatsApp-Veranstaltung nochmal zurück, sowas würden wir gerne wieder aufleben lassen, damit Informationen einfach bekannt werden, was man, wie vielfältig das ist und was man alles macht.
Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass es schon möglich ist, also von außen diese Uni-Welt betrachtet, sieht immer relativ geschlossen aus und hinter hohen akademischen und organisatorischen Mauern versteckt. Aber ich höre jetzt aus unserem Gespräch hier ein bisschen raus, dass es schon die Möglichkeit gibt, sich einzubringen von außen, auch ins Curriculum und wenn es quasi nur diese einmal im Semester Veranstaltung ist.
Ja, also man kann ja, natürlich kann man versuchen, sich einzubringen und wenn man ein gutes Konzept hat, wir haben ja hier eine Studienkoordination, wir haben eine Studiendekanin, die Frau Hamann, die das auch immer mit viel Engagement macht. Also wenn man da ein gutes Konzept hat, dann kann man sich das auch angucken und überlegen, wie man das integrieren kann. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und genau.
Was macht Ihnen persönlich denn Hoffnung in Bezug aufs Studium?
Also was mir Hoffnung macht, ist, dass das, was ich eben gesagt habe, das, was wir nicht hatten, Sie haben einfach viele Möglichkeiten nach dem Studium und auch gute Aussichten. Und dass Sie im Studium, also dass die Studierenden heute engagierte Lehrende haben, die eben, meine ich, vielleicht heute einen größeren Weitblick haben. Ob man das so sagen kann, weiß ich nicht, oder sagen darf, das ist einmal dahingestellt, aber dass sie schon auch sich mit der Situation der jungen Leute auch besser auseinandersetzen. Wir nehmen ja wahr, dass sich vieles geändert hat im Vergleich zu früher, als wir studiert haben. Da hat sich viel geändert und das macht mir Hoffnung, dass das jetzt anders ist von den Lehrenden. Es macht mir aber auch Hoffnung, dass sie viele Möglichkeiten haben und auch Möglichkeiten haben, bei denen man auch gutes Geld verdienen kann in der Veterinärmedizin. Und das gab es eben bei uns, waren die Aussichten nicht so toll. Und ich nehme immer wieder wahr, dass gerade die Veterinärmedizinerinnen, Veterinärmediziner ganz engagierte Studierende sind, die sich wirklich auf ihren Beruf freuen und das macht mir einfach Hoffnung, das macht Spaß, als wenn man jetzt irgendwelche Absolventinnen, Absolventen hat und wo man gar nicht weiß, was machen die dann danach mit ihrem Studium. Und das finde ich einfach schön zu sehen.
Das ist, glaube ich, das schönste Hoffnungsabschlussfrage, die wir bisher hatten. Das ist voll schön, sehr gut. Herr Professor Arnold, bevor ich Ihnen jetzt danke, der Aufruf an alle jetzt da draußen, schreibt uns doch bei Instagram oder wie auch immer per E-Mail, info@vetevolution.org, was ihr zu dem Thema denkt. Wir haben ja jetzt einiges an Argumenten gehört, haben einiges gelernt, also ich habe zumindest sehr viel gelernt, was mir gar nicht bewusst war. Jetzt interessiert uns, was ihr dazu denkt, gerade wenn ihr Studierend seid. Wie seht ihr das? Wie ist eure Meinung? Lasst uns daran teilhaben, dann können wir das nochmal weiter thematisieren. So, und jetzt vielen, vielen Dank, Herr Professor Arnold, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie hier offen mit uns geredet haben. Und ich denke, wir haben uns jetzt hier nicht das letzte Mal gesprochen.
Das ist gut. Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht und ja, also ich finde gut, dass Sie so engagiert für Ihre Sache da einstehen. Sehr schön.
Danke sehr.
Dankeschön.
Schön, schön. So, Jana, du bist weniger starstruck. Geht's jetzt?
War auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch. Ich habe viele Einblicke bekommen. Wie immer ist eigentlich in jedem Podcast-Gespräch so, es gehen sofort ganz viele Anstöße an im Kopf. Wir können eigentlich nach jeder Podcast-Folge können wir noch drei Projekte neu angehen.
Wir müssen, wir lernen uns zu fokussieren und zu limitieren. So, alles klar. Gut. Bis nächstes Mal. Ciao.
Tschüss, schönen Tag.
Danke, tschüss.